Achtung! Was für ein Move! Nächste Chance! Was für ein Pass zur Mitte! 1-0! Und der nächste Fight am Eis entbrennt! Hier entladen sich die Emotionen! Da haben wir doch noch was, um mit der Zunge zu schnalzen!
Hockey O'Clock mit Martin Fanakan in Folge 47 mit großen und für Österreich einzigartigen Nachrichten aufwarten. Details dazu gibt es im Gespräch mit Jürgen Penker. Nachfolgend plaudert Puls24 Eishockey-Experte Phil Lukas über die abgelaufene Saison der Betterdome Eishockey League, das Nationalteam und seine neue Aufgabe als Head Coach der Steel Wings Linz. Das und noch viel mehr jetzt bei Hockey O'Clock mit Martin Pfanner hat in Folge 47 große News versprochen und die werden heute auch endlich verkündet werden. Dazu ist niemand geringerer als Jürgen Penker zu Gast. Und Jürgen, du weißt, dass wenn jemand zum zweiten Mal hier im Podcast zu Gast ist, dann hat diese Person immer etwas zu sagen. Das ist bei dir ohnehin der Fall. Alles, was du sagst, ist überaus relevant. Wie gesagt, es gibt Großes zu verkünden. Wir werden auch gleich, wenn man so will, zur Tat schreiten, möchte mich aber erst einmal herzlich dafür bedanken, dass du dir Zeit nimmst für deinen zweiten Auftritt bei Hockey O'Clock.
Danke Martin, freut mich sehr, dass ich da bin.
Die News, die es zu berichten gilt, sind von monumentaler Größe. Es ist etwas Einzigartiges, das sich in Österreich ereignet hat bzw. ereignen wird, möchte vorausschicken, du bist für deine qualitativ hochwertige Arbeit als Torhütertrainer bei den Steinbach Blackwings 1992 bekannt. Nur hat sich in den letzten Wochen und Monaten etwas ergeben, das viele vielleicht so nicht erwartet hätten. Worum geht es denn ganz genau? Was darfst du, kannst du exklusiv in diesem Podcast denn als quasi neue Job-Opportunity vermelden?
Ja, ist wirklich eine Riesensache für mich. Ich werde in Zukunft für eine NHL-Organisation arbeiten, neben meinem Job in Linz, und zwar als Europa-Scout für Torleute.
Diese NHL-Organisation, darf sie genannt werden zu diesem Zeitpunkt oder ist da noch zu viel Paperwork zwischen Atlantik und oder zwischen Nordamerika und Europa?
Nein, ich werde für die Florida Panthers arbeiten.
Jetzt sind die Florida Panthers, die ja dann auch in den Stanley Cup Playoffs aktiv sind, eine der spannenderen Organisationen generell in der National Hockey League. Auch, weil dort ein Goaltending Excellence Department unter der Führung von Roberto Luongo installiert worden ist. Erzähl mal, wie es zu dieser Kontaktaufnahme gekommen ist. Oder wie muss man sich das vorstellen? Schreibst du die Panthers an und sagst, ich bin Jürgen Penker aus Linz und leiste seit Jahren tolle Arbeit? Oder ist man auf dich aufmerksam geworden?
Ja, es war so, dass der François Lea ist der Consulting bei den Florida Panthers. Also der Roberto Luongo ist der GM von diesem Department und der François Lea ist der Consulting. Und wenn ich Monate jetzt zurückgehe, hat mich der François Lea angerufen, mit dem, wo ich eigentlich eh immer in Kontakt bin, und hat mir dann einmal gesagt, naja, es könnte sich was ergeben, er muss vielleicht mit mir mal über was reden dann. Und das war es aber dann. Er hat gesagt, er will erst dann reden mit mir darüber, wenn es bei ihm soweit ist und wenn er das zu 100% sagen kann. Ja, und dann irgendwann hat er mich angerufen und hat gesagt, er ist für die Florida Panthers wieder im Boot für das Goalie-Department. Und dann natürlich habe ich ihm voll gratuliert, weil wir arbeiten jetzt seit Jahren zusammen. Und ich habe gedacht, das waren die guten News und war voll happy für ihn, dass er zurück in der NHL ist. Und ja, dann hat er gesagt, und jetzt muss ich mit dir noch darüber reden, ob ich mir sowas in die Richtung vorstellen könnte, in Europa für sie die Augen offen zu haben und vielleicht eben Scout-Job anzunehmen. Und natürlich war ich dann gleich von Anfang an begeistert und war jetzt eine Riesengeschichte für mich.
Jetzt ist François Allaire in diesem Business natürlich kein Unbekannter und sein Wort hat auch extremes Gewicht. Du hast auch angesprochen, du warst gleich begeistert. Wie lange hat es gedauert, das Ganze sickern zu lassen, à la die Florida Panthers bieten mir jetzt einen Job als Europascout an?
Ja, im ersten Moment war natürlich was sehr interessant, wie die Emotionen da gespielt haben, weil man kann es ja nicht glauben dann. Also das war ja dann so, ja, okay, nein, kann ich mir gut vorstellen. Und dann hat man ein bisschen gequatscht über andere Sachen, über das Leben und sowas. Und dann war es eigentlich das Telefonat. Und dann hängt man natürlich auf. Dann habe ich das einmal meiner Frau gesagt und gesagt, er hat das einmal jetzt am Telefon erwähnt, dass das eine Option werden könnte in Zukunft. Und soweit war das eigentlich dann, ja, cool, aber natürlich war es jetzt noch nicht greifbar. Und dann war es eben ganz lustig, weil er dann irgendwie ein paar Tage später hat er mir geschrieben, dass ob ich ihn anrufen kann. Dann habe ich ihn angerufen und gesagt, ja, eben, jetzt ist es soweit, dass der Roberto Luongo gerne anrufen würde. Und dann ist schon das erste Mal ein bisschen das Herz in die Hosen gerutscht, weil dann habe ich gemerkt, okay, das war jetzt nicht einfach nur mal so unter Freunde, so das könnte passieren, sondern das wird vielleicht wirklich passieren. Ja, und dann habe ich das Meeting gekriegt mit Roberto Luongo und das war natürlich schon ein aufregendes Telefonat für mich.
Wenn jetzt die Nummer am Display aufscheint, wahrscheinlich eine Plus-1-Nummer, du weißt, es ist ein Call aus Nordamerika, erwartbar wahrscheinlich auch Roberto Luongo, der sich bei dir melden wird. Wie war diese erste Konversation mit ihm?
Ja, eigentlich total unspektakulär, wie wenn wir zwar miteinander reden. Also das war ja richtig cool. Wie gesagt, der François hat gesagt, er ruft mich so circa um die Zeit an und dann bimmelt wirklich das Telefon, wie du sagst, mit einer 01er-Nummer und das war dann so, okay, jetzt wird es echt ernst und dann nimmst du ab und dann ist der Videochat wie mit dir jetzt und einfach ein mega cooler Typ, einfach von Anfang an gleich sympathisch und wir haben gequatscht. Ich glaube, eine halbe Stunde über Gott und die Welt und auch dann natürlich über diese Chance oder was sie gerne aufbauen würden, wie das in Zukunft ausschauen könnte und was sie alles vorhaben und so. Aber wie gesagt, sofort ein cooles Gespräch und ja, wie wenn man mit einem Freund redet.
Die Panthers bestreiten mit diesem Goaltending Excellence Department neue Wege und die NHL kennen wird das wahrscheinlich auch relativ rasch Nachahmer finden. Jetzt in diesem ersten Gespräch, was war so oder wie hat Luongo das, was er auch vorhat mit dem Team und diesem Department dir gegenüber skizziert?
Ja, ich glaube, was voll cool ist an der ganzen Geschichte, auch für mich, weil es von Anfang an ist. Weil das ist jetzt das erste Mal, dass es das gibt. Es gibt schon andere Vereine, wo jetzt das auch machen in einem NHL. Aber was wirklich mega cool ist, dass von Anfang an du da dabei bist. Wir haben die ersten Monate, haben wir telefoniert über, wie der Scouting-Report ausschauen könnte, auf was schauen wir, wie scout man, auf was schauen wir. Einfach von Anfang an ist alles gemeinsam gemacht worden. Es gibt einen Scout für Amerika, es gibt einen Scout für Kanada. Dann ist auch der Bruder von Roberto ist im Boot und der François Allaire. Und es war ein gemeinsames Projekt von Anfang an und das ist wirklich cool, weil du von Anfang an dabei bist und dann auch mitlebst. Und das war das erste Gespräch. Sie wissen nicht, wie das alles funktioniert. Das ist auch für sie alle neu. Auch für einen Roberto Luongo, wo gesagt hat am Telefon, ich weiß noch nicht, wie wir das machen, was alles auf uns zukommt und wir werden Fehler machen, vielleicht am Anfang und gute Sachen, schlechte Sachen, aber es wird sich erst in Jahren sagen, was wirklich alles gut war und schlecht war. Und darum glaube ich, dass es ein langfristiges Projekt ist, was ich mich mega drauf gefreut.
Jetzt bist du Europa-Scout. Das hört sich prinzipiell extrem sexy an und auch verantwortungsvoll und alles. Aber was ist die konkrete Aufgabe für dich im Rahmen dieses Goaltending Excellence Departments?
Ja, wir sind verantwortlich. Wir alle gemeinsam schauen, dass in Florida die bestmöglichen Torleute sind. Ob das Free Agents sind, ob das die Draft Picks, wo jetzt kommen in 2 Monaten. Wir gemeinsam versuchen, die besten Torleute zu finden und diese dann auch zu ranken, was wir glauben, wer die besten sind. Zum Beispiel jetzt die U18-Weltmeisterschaft war jetzt, da schaut jeder die Torleute an. Wir haben alle Listen erstellt. Ich habe eine gemacht für Europa. Es gibt die amerikanische, also für die amerikanischen Torleute, für die Kanadier und dann irgendwie gemeinsam jeder schaut die Torleute an. Also es hat so ein Programm gegeben, wo wir jetzt durchgegangen sind. Ich habe dann auf einmal die amerikanischen Torleute alle gekriegt und einer hat meine ganzen europäischen angeschaut und so haben wir gegenseitig alle Torleute angeschaut, was wir glauben, wo auf die Liste gehören, wo wir interessiert sind. Und über die haben wir jetzt schon 3 oder 4 Zoom-Meetings gehabt, wo alle gemeinsam die Torleute dann auch ranken und schauen, wer gefällt wem. Und da gibt es natürlich dann auch, na, der gefällt mir besser wie der und so. Aber gemeinsam stellt man dann diese Liste. Das wird es auch jetzt in 2 Wochen, werden wir das nächste Zoom-Meeting wieder haben, wo wir über alle Torleute wieder durchgehen. Weil manche Torleute haben heuer noch nicht gespielt, manche haben weniger gespielt, manche mehr. Und so verändert sich das Ranking ein bisschen. Manchmal gehen Torleute auf und ab. Einer hat vielleicht, wo höher gerankt war, wo nicht so ein gutes Jahr hat, der wird wieder ein bisschen zurückgerankt. Also das ist voll interessant und so funktioniert es jetzt. Es kommt davon, was wir brauchen. Jetzt ist Priorität Nummer 1 im Moment, ist der Draft, wo kommt. Und diese Torleute werden kontinuierlich jetzt auf Video, weil eben die Corona-Zeit jetzt ist, alle auf Video gescoutet.
Das wäre eh ohnehin meine nächste Frage gewesen. Jetzt ist es pandemiebedingt so, dass natürlich viele Nachwuchsligen gar nicht erst ins Rollen gekommen sind, auch tatsächlich pausieren. Wie schwierig hat es die Covid-19-Pandemie gemacht, solides Game-Tape von Prospects zu bekommen?
Ja, für mich ist es schwer zu beurteilen, weil das für mich das erste Mal ist, dass ich in dem Boot sitze. Aber im Großen und Ganzen natürlich, jedem, wo man spricht oder das, auch jedes Mal, wenn wir miteinander quatschen, ist das Jahr ist anders wie jedes andere davor. Ich habe mit dem Headscout von Europa gesprochen, wo zuständig ist für die ganzen Spieler und der Headscout ist für ganz Europa. Und jedes Mal ist das Gleiche, wenn man mit so jemandem telefoniert, das ist einfach total eine andere Geschichte als wieder davor. Und ich muss auch sagen, das ist, glaube ich, auch das, was für mich jetzt das Schwerste ist, weil wenn man einen live sieht, dann Dormann, sieht man alles. Man sitzt oben und man kann den für 20 Minuten durchgehen, jede Sekunde anschauen und dann kann man einen besseren Eindruck kriegen. Wenn man Video schaut, wenn man Glück hat, kriegt man ein Spiel, wo vielleicht Slow-Motion-Situationen dabei sind, wo eine super Qualität ist oder auch von der Videoqualität her gut ist. Sonst ist es sehr schwer. Und natürlich, manche Torleute haben heuer noch kein gespielt. Ich hoffe, die fangen jetzt da an drüben, dass die auch spielen, dass wir die auch sehen. Weil natürlich ist das sehr unfair, weil die, die gespielt haben, sind im Vorteil. Sie sind ein Jahr älter geworden, weil die Videos, wo wir angeschaut haben, von denen Torleute, die nicht gespielt haben, haben wir Videos geschaut vom letzten Jahr. Aber natürlich in diesem Alter, im Dormann-Bereich, passiert extrem viel in der Entwicklung. Ob das jetzt körperlich ist oder einfach Selbstvertrauen, viele Faktoren. Ein Jahr ist sehr, sehr viel in dem Alter.
Jetzt hast du diese Zoom-Meetings angesprochen, die es schon gab und die es auch noch geben wird, wo man sich über potenzielle Draft-Picks und auch Free Agents auch austauschen wird. Wie verlaufen diese Diskussionen? Wie lange beharrt man da vielleicht auch seinem Standpunkt? Wie lange dauert es auch, bis man einen Konsens findet? Gibt es den überhaupt bei der Masse an Prospects? Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, man selektiert natürlich früher mal schon aus. Also wir haben mehrere Tormänner, wo für uns alle mal, wo mal die Bestätigung kommt, ist, dass uns allen dann gefallen. Also das war, ist sicher mal eine große Selektion gewesen, wo man mal die Top-Torleute für uns einmal ausgewählt haben. Und jetzt geht es mehr darum, wirklich diese in diese Position zu bringen, wo man, wo für den Draftpick dann einfach ist, ist denn der weg, dann kommt der nächste und so, dann welche Runde und solche Sachen. Und der, was dort sitzt, der muss ja das entscheiden dann. Und das ist ja eine Riesenentscheidung, wen nehmen wir dann? Und darum ist das zum diese in Order zu bringen, sehr, sehr wichtig. Aber natürlich gibt es da Leute, wo ich zum Beispiel sage, das ist für mich, der wird für mich, sagen wir, Platz Nummer 5 ist und der nächste sagt, nein, für mich ist der Platz Nummer 9 und der nächste sagt, nein, das ist Platz Nummer 3. Und irgendwie gemeinsam versucht man dann diese Tormänner so zu renken, dass es für alle irgendwo okay ist. Aber natürlich, das ist ja auch der Job von mir jetzt, dass ich meine Meinung sage und auch das so preisgebe. Es nutzt nichts, wenn ich da jetzt versuche, irgendwie nur Mitläufer zu sein und nur Ja und Amen sage, weil schlussendlich, das ist das, was ich vorhin angesprochen habe, wir werden erst in 4, 5 Jahren wirklich sehen, wer hat recht gehabt, in Anführungszeichen, weil der Weg ist ja so lang von so einem jungen Athleten und was alles passieren kann. Aber in 4, 5 Jahren, wenn wir dann sagen, okay, die Listen, das war also was wir von Anfang an gesagt haben, jeder soll seine erste Listen, was er gemacht hat, sei Ranking von den Toren zu aufbehalten, weil das ist eigentlich das, wo man dann in ein paar Jahren sagen, hey, wo sind die ganzen Toren jetzt? Wo spielen sie? Manche werden es vielleicht gar nicht schaffen, manche werden vielleicht Superstars werden. Und da ist natürlich sehr, sehr, es ist einfach interessant, mit solchen Leuten zu reden und auch die Sichtweise von denen zu sehen. Aber für mich ist natürlich alles Neuland. Habe natürlich Erfahrung als Dortmund-Trainer jetzt ein bisschen sammeln dürfen in Linz. War selber Dortmund und jetzt ist interessant zu sehen, okay, auf was schaue ich? Und dann kommt der nächste dran, wo über einen Dortmund redet und dann fällt er natürlich auch, okay, na, das ist, stimmt, das so habe ich es gar nicht gesehen. Oder, na, habe ich eher gesagt, es war vielleicht mir gar nicht so wichtig, weil ich glaube, dass das und das wichtiger ist.
Da sind jetzt richtig viele Dinge schon gefallen, über die ich mit dir auch sprechen möchte im Laufe dieses Gesprächs, was mich bei deinem Ranking-Prinzip einmal interessiert. Wie versuchst du Torhüter zu rein? Versuchst du auch gleich quasi ein Draft-Grade zu vergeben? Das ist für mich erste Runde, zweite Runde. Oder das ist jemand, den man als undrafted Free Agent auf dem Radar behalten sollte. Wie gehst du bei dieser Listenerstellung vor?
Ja, für mich ist einmal drei Kriterien sind für mich wichtig. Also ich rank sie, der interessiert mich nicht. Also so von Ort, nein, der hat es für mich nicht, dass er die Chance kriegen sollte, in einen Gel drauf zu gehen. Dann ist für mich, ich schaue ihn weiter an. Also ich bin auch von Ort, ich monitore ihn, also ich möchte ihn gerne weiter beobachten oder ich brauche einfach mehr Video von dem. Dann fällt er in die Kategorie oder ich bin interessiert. Also in diese drei Kategorien tue ich jeden Tormann einmal rein. Und dann passt aber auch nicht, dass wenn ich zu einem sage, na, wenn der 3 Monate später und ich schaue wieder in die Statistiken oder ich schaue mir vielleicht trotzdem noch einmal ein Spiel an, dann kann es auch sein, dass einer, wo vielleicht im ersten Moment oder die ersten paar Mal ich angeschaut habe und gesagt habe, na, gefällt mir nicht so. Das heißt nicht, dass ich total einen Weg tue, außer es ist wirklich so, dass ich sage, nein, das gefällt mir gar nicht. Aber im Großen und Ganzen so teile ich es mal im ersten Moment ein. Dann schaue ich mir meistens die, wo ich sage, die möchte ich noch einmal mehr sehen. Schaue mir die noch einmal wieder an. Schaue mir dort noch mal 2, 3 Spiele an. Versuche vielleicht mal ein bisschen Informationen rauszufinden über diesen Tormann. Und dann in der letzten Phase geht und die durch, wo wirklich für mich die sind, wo ich sage, nein, die interessieren mich. Und dann sind natürlich Kriterien, wo vielleicht schlussendlich dann Größe oder Spielpraxis oder das Level, wo er spielt, ist ein Nationalteam-Tormann und alle diese Faktoren kommen dann alle irgendwo zusammen und dann entscheide ich mich für die Torleute, wo ich sage, die sind für mich die, wo ich mich schicke.
Jetzt nur mal zum Verständnis für die Hörerinnen und Hörer da draußen. Wie viele Torleute aus Europa haben es für den kommenden NHL-Draft auf deine Liste geschafft an Leute, die mich interessieren? Ungefähr.
Naja, schlussendlich entscheiden du nicht nur ich. Also es ist dann schon so, dass...
Na, aber das ist ja die Liste, die du in die Diskussion mit einbringst, oder?
Genau. Meine erste Liste waren, würde ich schätzen, circa, weiß jetzt nicht ganz genau, aber circa 25 bis 30 Torleute. Und die ist dann noch einmal selektiert worden. Die schauen dann auch François Léon, Roberto Longo, Julien Longo, alle schauen sich die Torleute an und dann wird da noch einmal ausgekattert, dass man da auch kann übersägen, weil ich kann ja nicht gleich sagen, okay, das sind die Zähne und dann Ding, weil es ist ja auch möglich, dass zum Beispiel mir einer nicht so gut gefällt oder ich bin nicht ganz sicher und dann schicke ich um und dann sagen die, na, was ist, der gefällt uns eigentlich sehr, sehr gut. Und darum war es am Anfang natürlich, die Liste war sehr, sehr lang und dann ist sie einfach kontinuierlich, jeden Monat werden Torleute weggestrichen oder eben aus Gründen nicht gespielt, nicht gut gespielt oder einfach es ist nicht das Jahr oder eben auch Informationen über Torleute, wo die dann einholen oder wo ich gehört habe und alle gemeinsam reden wir über das und dann sagt der, nein, ich habe mit dem Coach geredet oder mit dem von der Organisation und der hat das und das Problem und das und das und das. Solche Sachen können natürlich alles Faktoren sein, warum jemand von der Liste auf einen Ort wegkommt.
Das hast du schon angesprochen, du blickst prinzipiell mal auf Torhüter, die dich interessieren. Wenn jetzt jemand dein Interesse geweckt hat, wodurch passiert das? Was sind Kriterien, die dir persönlich beim Scouting wichtig sind?
Voll viele. Wir haben gemeinsam auch da auch noch einen Scouting-Report erstellt, wo gewisse Faktoren oben sind, wo, auf was wir schauen. Und aber für mich ist einmal, ich nehme gar keinen Scouting-Report her beim ersten Mal, wenn ich einen Dormann anschaue, sondern ich schaue mir einfach mal ein Spiel an, ich schaue mir mal die Situationen an und da muss für mich viele Sachen müssen zusammenpassen, dass es dann für mich so ist, dass ich sage, weil ich habe das müssen auch lernen am Anfang, weil am Anfang habe ich meine persönliche Liste war ewig lang, weil es sind so viele gute Torleute da draußen. Aber dann habe ich mich müssen selber auch mal erinnern daran, dass ich bin Scout für die NHL. Also es geht nicht darum, dass wir nur gute Torleute finden, sondern wirklich die Besten in Europa. Und davon wahrscheinlich noch einmal die besten 5, 6, wo für uns in Frage kommen. Und das Gleiche war bei der Free Agent Liste. Also da habe ich mich müssen, am Anfang habe ich so viel geschaut und so viele Namen und so viele Torleute gesehen. Und da sind echt so viele gute Torleute da draußen. Also Europa hat sehr viele gute Torleute. Und da müssen wir dann wirklich mal einfach mal sagen, okay Jürgen, du bist zuständig für eine NHL-Organisation und das müssen die Besten von den Besten sein und die müssen irgendeine Ausnahmetalent und Ausnahmefähigkeit haben, dass sie die Besten auch da drüben werden. Weil wir suchen, wenn es geht, die Besten für die neue Superstars.
Jetzt gibt es aber hunderte Torleute, wahrscheinlich tausende quer durch Europa. Wie versuchst du quasi auszusieben oder wie funktioniert das? Tag hat nur 24 Stunden, du kannst nicht dauernd Video schauen. Versuchst du auch dein Netzwerk zu nutzen, indem die Leute sagen, schaut dir mal diesen Tormann an? Oder hast du da andere Techniken, um den Überblick zu behalten?
Na, da gibt es voll viele Kriterien, wo ich Vorgaben auch gekriegt habe. Also da gibt's ganz normale Vorgaben von Florida, das und das suchen wir. Es kann bezogen sein auf die Größe, es kann bezogen sein auf wie viele Spiele der als Profi schon gespielt hat, was der für gewisse Statistik haben muss, oder ob er spielt auf das Nationalteam oder nicht. Also gibt es viele Vorgaben und das macht natürlich diese ganze Arbeit ein bisschen einfacher, weil sonst war es wirklich die Nadel im Heuhaufen. So ist es vielleicht ein Lego-Piece im Heuhaufen. Also es hilft schon, dass man gewisse Vorgaben kriegen, dass ich gewisse Vorgaben von drüben kriege. Das hilft natürlich schon zu sagen, okay, den und den brauche ich mir jetzt vielleicht gar nicht anschauen, weil der ist vom Alter her vielleicht zu alt. Der NHL-Draft ist sowieso, sage ich mal, vorgegeben im Großen und Ganzen, also da fallen eh nur die rein. Und dann, was für mich schon auch ist, ist, es müssen die Besten sein im eigenen Land. Also wenn ich im eigenen Land nicht einer der Top 3 Torleute bin, dann wird es wahrscheinlich sehr schwer werden, dass ich dass er auf die Listen kommt. Außer es gibt vielleicht einen, wo man vielleicht gehört hat, ja, der hat vielleicht im eigenen Land einen schlechten Stellenwert oder sowas in die Richtung, aber das kriegt man dann mit, wenn man ein bisschen telefoniert, wenn man mit anderen Scouts redet und wenn man in diesem Netzwerk ein bisschen drinnen ist, dann kriegt man viele Informationen auch über die Torleute und über die Situation.
Weil du jetzt für die Panthers als Europascout tätig sein wirst, macht es für dich einen Unterschied, ob du jemanden live siehst, also wirklich dann auch in der Arena oder nur auf Video, auf Tape?
Ja, es war sehr, sehr interessant, weil ich ja jetzt dürfen habe, im Nationalteam unterwegs sein. Wir waren in der Slowakei für Spiele und natürlich mache ich das jetzt für Florida schon ein paar Monate und man sitzt ganz anders dort, man schaut den Dormann ganz anders an. Also früher hast du auf deinen eigenen Dormann geschaut und geschaut, was macht er, wie geht es ihm, Körpersprache, man lernt ja seinen eigenen Dormann, sage ich mal, sehr gut kennen, man weiß meistens schon gleich einmal, okay, wie ist der drauf. Du hast natürlich die ganze Erfahrung auch unter der Woche mit dem trainiert, das heißt, du bist mit deinem Dormann irgendwie total verbunden und weißt alles, was wo der Schuh drückt oder wie nicht oder wo er gerade ist. Und auf einmal sitzt du da oben und dann schaust du einen gegnerischen Dormann an und man schaut mit ganz andere Augen hin, weil man natürlich jetzt schaut man auf Sachen, wo vielleicht früher ja schon geschaut hast, aber einfach nicht so speziell und so intensiv.
Wenn es jetzt Goalies da draußen gibt, die sich denken, boah, Prospect wäre ich gerne mal, kann man gut vorstellen oder durchaus vorstellen, für die Florida Panthers dann auch mal aufzulaufen. Was muss ein Panthers-Goalie mitbringen? Was ist so der kleinste gemeinsame Nenner? Du hast gesagt, Nationalspieler im Land einer der besten sein, aber was ist so technisch beziehungsweise auch psychisch Grundvoraussetzung, um überhaupt von euch in Frage zu kommen oder für euch in Frage zu kommen?
Ich glaube, das Wichtigste für einen Tormann ist, dass er kontrolliert Scheiben fangen kann. Ich glaube, dass das ist, was ich jetzt auch am meisten schaue, wenn jemand wirklich eine gute Augen-Hand-Koordination hat und ein klares Signal hat, dass er Scheiben fängt. Das ist was sicher eines der wichtigsten Kriterien ist.
Wenn man jetzt Goalies an sich betrachtet und gerade beim Scouting kann ich mir vorstellen, ist es extrem schwierig, dann auch mit Entwicklungssprüngen. Was sind in der Entwicklung, in der Ausbildung die entscheidenden Jahre? Kann man das überhaupt sagen, dass das zwischen, keine Ahnung, 15 und 18 ist oder ist das individuell zu unterschiedlich?
Ich glaube, dass das individuell zu unterschiedlich ist. Natürlich sind die jungen Jahre sehr wichtig, um dieses Fundament aufzubauen. Es ist wichtig, dass man körperlich irgendwo diese Phase durchgeht, wo die richtigen Phasen sind für welches Training. Also, aber ich glaube, im Großen und Ganzen, glaube ich, ist es so, du musst dieser Vollblutsportler sein und die guten Trainer bei dir haben und offen sein. Und glaube ich, als Tormann, die neuen Torleute sind wirklich im Team integriert. Sie haben eine spezielle Position, aber dieses spezielle Verhalten, sage ich mal, das glaube ich, geht ein bisschen weg vom Tormann-Bereich. Diese Offenheit, dieses Dazukehren und sowas, glaube ich, ist sehr wichtig. Ich glaube, das merkt man auch, wenn man Dormann beobachtet am Eis, dass sie eben ein gutes Selbstvertrauen haben, dass sie diese positive Arroganz auch irgendwo haben und dass man einfach merkt, die machen das gern da draußen und sie haben natürlich diese Ausbildung genossen und das Fundament gebaut, dass man auf das auch immer wieder aufbauen kann.
Seit vergangene Woche der Goalie Development Coach der Pittsburgh Penguins mit Andy Chiodo hier bei Hockey O'Clock mit Martin Pfanner schon ein wenig Auskunft über sein Business einerseits und auch die Entwicklungen auf der Torhüterposition gegeben. Wenn man sich jetzt die vergangenen NHL Drafts ansieht und wird jetzt einfach nur mal die letzten vier nehmen, dann sind insgesamt überhaupt nur drei Goalies in der ersten Runde gedraftet worden. Pikanterweise auch einer von den Florida Panthers. Was braucht es für dich persönlich, um einem Goalie ein First-Round-Draft-Grade zu geben?
Ja, ich glaube, dass das ist so die Creme de la Creme, glaube ich. Es gibt nicht jedes Jahr so viele Torleute, wo Nummer 1 draft sind. Und was ich auch dazu sagen muss, ist, es ist auch nicht für jede Mannschaft immer ein First-Rounder in der Organisation drinnen, weil das ist so komplex, wo ich noch nicht einmal jetzt wirklich Hand und Fuß habe bei dem NHL-Draft. Es sind so viele Regeln und so viele Sachen, wo man da beachten muss. Und natürlich die Organisation, so viele Köpfe arbeiten da dran, welche Strategie und was brauchen sie und welchen Spieler, wann draftet man an Dormann, wo wirklich so komplex ist. Ist mega interessant, aber sehr komplex, das Ganze, wie das alles abbrennt und was dann schlussendlich, welche Runde gedraftet wird, welche Spieler, welche Position, ist sehr interessant. Aber nochmal zurück, was braucht ein First Round bei Bole? Irgendwas Spezielles. Also jetzt redet jeder über Wallstedt von Schweden, dass das so ein First Rounder sein wird oder könnte. Und wenn man den anschaut, der spielt mit 17 Jahren in der SHL, schwedischen ersten Liga in Luleå, ist natürlich irgendwas ganz, ganz Spezielles an diesem Burschen. Und nach dem schaut man ein bisschen, aber ich glaube, dass diese Megatalente und Ding auch nicht die schwersten sind zu scouten. Was wirklich schwer wird, ist dann, wenn dann zwei gleich gut sind oder ähnliche Qualitäten haben, wenn wo es dann eng wird, da ist dann schwer zum wirklich entscheiden, wer ist der Bessere von den zwei.
Jetzt darfst du auch Inputs geben bei der Organisation der Florida Panthers, aber wenn du jetzt angenommen Letztentscheider wärst und ein wenig zurückblickst, wenn man die letzten paar Drafts sich in Erinnerung ruft. 2020 als einziger Goalie in der ersten Runde Jaroslav Askarov gedraftet worden. 2019, wenn ich richtig liege, Spencer Knight von den Florida Panthers. 2018 gar niemand. 2017 Jake Oettinger von den Dallas Stars gedraftet. Sind diese drei Goalies, diese drei First-Round-Goalies in den letzten vier Jahren auch für dich jeweils vertretbare Entscheidungen beziehungsweise die besten ihres Jahrgangs gewesen?
Also ich glaube schon, dass natürlich sind das die besten Torleute. Ich glaube, die haben so viel, das sind so viele Scouts draußen und so viele Augen. Heutzutage ist es natürlich noch einfacher mit dem ganzen Videomaterial. Man ist total unter Beobachtung. Hundertprozentig die Berechtigung, dass diese Torleute dort sind, wo sie ja gedraftet worden sind. Und wir sehen es, dass es wird jünger und es wird mit dem Spencer Knight hat heuer für Florida ein paar Partien gespielt und herausragend gespielt. Also die Entwicklung von den Torleuten geht in eine Richtung, wo faszinierend ist, dass so viele junge Torleute schon auf so einem hohen Niveau spielen und auch so eine Leistung bringen.
Das ist mir auch eine Frage gewesen, die man notiert hatte, beziehungsweise von dir wissen wollte, wo geht der Weg hin? Offenbar jünger, noch athletischer, noch größer, noch schwerer. Wie sieht die Torhüterposition in fünf Jahren aus in der National Hockey League?
Ja, das ist schwer zu sagen. Es gibt immer diese Ausnahmetalente. Wir sehen das mit Saros, der ist nicht der Größte und trotzdem spielt er in einen NHL. Aber natürlich, die Tendenz geht eher zu großen Torleuten. Die Tendenz geht zu mobilen Torleuten. Kontrolle ist ein großes Thema, also viele Faktoren. Ich glaube, dass es jedes Jahr schwerer werden wird, zum Torleute wirklich zu selektieren, weil viele Länder jetzt sehr ähnlich trainieren. Wenn man Nachwuchstorleute anschaut und was man lernt, es wird alles nur noch fundamental aufgebaut, dass das so drinnen ist in die Torleute. Aber die Bewegungen, jeder macht ein Reverse VH, jeder macht ein Butterfly. Wir reden über die gleiche Sprache, wird weltweit gesprochen im Dornenbereich. Jetzt kommt vieles drauf an, auf diese Kleinigkeiten werden jetzt noch größer. Und Stickhandling ist sicher ein großes Thema, wo man besser sein kann wie viele andere Torleute. Aber ich glaube, in 5 Jahren wird es noch schwerer werden, weil die Torleute sehr, sehr ähnlich trainiert werden. Und darum werden viele, viele, viele gute Torleute auf der Arbeit haben.
Wenn sie ähnlich trainiert werden, das hört sich ein wenig nach Einheitsbrei an, ist es wahrscheinlich nicht, aber wie viel Platz für individuelle Entwicklungen, individuelles vielleicht auch Talent oder individuelle Qualitäten bei den Torhütern bleibt denn noch?
Natürlich sehr viel, weil jeder Tormann nur mehr Zeit jetzt im Nationalteam und bei Linz hat mir gesagt, dass jeder Tormann individuell ist. Jeder Einzelne ist. Ich teach seit 5 Jahren das Gleiche in Linz. Kleine Tweaks da und da, aber im Großen und Ganzen ist es meine Philosophie, meine Vision, wie ich gerne meinen Tormann spielen sehen würde. Aber ob das der Mike Usas war oder der David Kickert war oder ob es der Luca Ecker oder der Paul Mocher, jeder ist irgendwo individuell und individuelle Stärken und vielleicht individuelle Schwächen. Und die gilt jetzt für mich als Tormann-Trainer, die zu stärken und noch mehr zu stärken und schauen, wie schaffe ich es, dass er sich wohlfühlt und dass er mit mir gemeinsam an dem arbeitet, dass er Erfolg haben kann und dass er dort besser wird.
Europa-Scout auf der Torhüter-Position für die Florida Panthers, weiterhin Torhüter-Trainer für die Steinbach Black Wings 1992. Ein Tag hat nur 24 Stunden. Hast du dir schon so ein wenig ausgemalt, wie dein Leben so in ein paar Monaten aussehen könnte? Geht sich das noch alles aus?
Ja, es wird schwer. Es wird so sein, dass ich untertags für Linz arbeite und in der Nacht dann für Florida. Also wird ein paar Stunden werden draufgehen.
Schlaf ist völlig überbewertet. Wenn man das aber noch einmal sickern lässt, dass du als in Österreich ausgebildeter Torhüter, natürlich auch mit internationaler Erfahrung, aber auch als Trainer hier sozialisiert, auf einmal für eine große NHL-Organisation arbeitest. Was bedeutet das für dich persönlich und inwiefern ist dir auch bewusst, dass du Wegbereiter für viele sein kannst, die potenziell nachfolgen?
Ja, ich glaube, ich habe es immer noch nicht ganz realisiert. Ich habe jetzt den Vertrag gestern gekriegt und irgendwie, es war mein Traum von klein auf, seit ich wirklich irgendwie mit dem Eishockey so dann denken habe können und sowas war für mich mein Traum, dass ich irgendwie mit einem Channel je mal irgendwas zu tun habe. Und wo eigentlich meine Karriere vorbei war, ist dieser Traum so ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht, dass er geplatzt ist, aber er ist vielleicht ein bisschen in den Hintergrund gerutscht. Also ich hätte es nicht erwartet. Ich wusste, ich mache meine Trainerausbildung, ich habe meine Mentaltrainerausbildung gemacht, ich habe sehr viel jetzt investiert, glaube ich, in dieses Coaching und der Gedanke war, näher mal da, ich will jetzt in die NHL gehen und dann ist es trotzdem passiert und gestern ist mir das noch einmal wirklich bewusst waren, dass da geht da ein kleiner Traum in Erfüllung, weil das war von viele, viele Jahre zurück. Ich weiß, dass es von mir einen Zeitungsartikel gegeben hat, glaube ich, 96, wo ich 14 Jahre alt war. Da bin ich im Minigolf Staatsmeister geworden in Österreich und da hat es einen Zeitungsartikel gegeben von mir, wo die Überschrift in der Neuen, glaube ich, oder in der Vorarlberger Nachrichten war, der NHL ist der Traum. Und das ist mir gestern bewusst worden, dass das für mich wirklich, ja, dass ein Traum in Erfüllung gegangen ist.
Ich bin kein großer Motto-Fan oder Sprichwort-Fan, aber es gibt im Englischen die wunderbare Wendung, die da lautet, good things happen to good people. Dementsprechend war das alles absehbar, würde ich jetzt einfach meinen, dass du genau dieses Engagement zugesprochen bekommst. Und eines musst du mir versprechen, jetzt auch offiziell als Europascout der Florida Panthers, irgendwann ein Comeback, dann deinen dritten Besuch bei Hockey O'Clock mit Martin Pfanner zu absolvieren, wo wir ein klein wenig dann über deine Rankings im Detail plaudern.
Machen wir sehr gerne.
Freue mich sehr, dass du diese exklusiven News hier im Podcast verkündet hast. Wünsche dir alles nur erdenklich Gute für diese coole, spannende und sicher auch fordernde Aufgabe und freue mich auf das nächste Mal mit dir hier im Podcast.
Danke, Martin.
Hockey O'Clock mit Martin Pfanner wird unterstützt von Kazumo.com. Kazumo, das ist Wetten leicht gemacht. Kazumo ist der einfache und faire Sportwettenanbieter in Österreich. Nationale oder internationale Fußballspiele oder viele andere Sportarten. Mit Kazumo.com liegst du in jedem Fall richtig. Mit dem Link in den Shownotes dieses Podcasts holst du dir eine 10 Euro Freiwette. Einfach Link klicken und gleich loslegen. Kazumo.com, das ist Kazumo.com. Kazumo, Wetten leicht gemacht. Hockey O'Clock mit Martin Pfanner ist zurück in Teil 2 und es ist das letzte Mal, dass es einen zweiten Teil in der aktuellen Podcast-Staffel gibt, was einerseits natürlich traurig stimmt, aber andererseits umso glücklicher, weil sich Puls24 Eishockey-Experte Phil Lukas einmal mehr die Zeit nimmt, um ausführlich über alle Dinge zu plaudern, die zurückliegen, aber auch vor uns liegen. Und Phil, bin sehr dankbar, dass du dir ein letztes Mal in dieser Podcast-Staffel Zeit nimmst, um über Eishockey zu sprechen.
Ja, Freude ist abermals auf meiner Seite, Martin, und hallo an alle lieben Zuhörer da draußen.
Phil, das letzte Mal, als wir das Vergnügen hatten, zusammenarbeiten zu dürfen, war das bei Finale 4 in der Betodom Eishockey League. Letztlich ein Overtime-Sieg des KAC, der die Tür in Richtung Meistertitel aufgestoßen hat. Und diese Chance hat sich Klagenfurt auch nicht nehmen lassen, hat sich den 32. Titel der Vereinsgeschichte dann geholt. Und nachdem ich auch diese Frage allen anderen Puls24 Eishockey-Experten und Expertinnen gestellt habe, was bleibt für dich von diesem Titel der Klagenfurter übrig?
Eine wunderschöne Jubeltraube. Ich habe das mitverfolgt am Fernseher, logischerweise, als der KAC wirklich die Meisterschaft dann geholt hat. Und das war seit langem wahrscheinlich die schönste Jubeltraube, die ich gesehen habe, am Ende einer Meisterschaft, weil so viele Österreicher auf Seiten der Klagenfurter waren. Und das war für mich ein einzigartiges Bild, wirklich, wie wenn man da die Namen gelesen hat von den Leuten, die alle zusammen waren, von Garnal, Bischofberger, Walland, Kernberger, Steffler, und das ist ja was, das ist ja ein Seltenheitsbild, ein Bild, das Seltenheit hat in der Eishockey League, dass die Mannschaft, die am Ende gewinnt, wirklich mit so vielen Österreichern bestückt ist und dann natürlich die ganze Story, die hinter dem ganzen Erfolg steckt, die auch Manny Garnal in seinem Postgame-Interview dann auch angesprochen hat, welches ein sehr sympathisches Interview von ihm war, wie ich empfunden habe, gleich die Dinge so aufgezählt hat, wie er es empfunden hat, wie sich die Spieler im Fortlauf der Saison gesteigert haben, individuell, aber wie die Mannschaft von Woche zu Woche zusammengewachsen ist. Und ich glaube, schöner hätte man es von seiner Seite aus nicht beschreiben können, was das für eine tolle Reise für die Jungs war.
Weil du diese Jubeltraube angesprochen hast, du kennst das Gefühl selber, bist zweimal österreichischer Meister geworden, beziehungsweise Meister in der Liga. Wie fühlt sich's an, wenn diese Schlusssirene ertönt? Du weißt, du bist jetzt Meister und dieser ganze Druck, der sich über die ganzen Wochen und Monate zuvor aufgestaut hat, fällt ab? Wie muss man sich das vorstellen?
Es ist interessant, dass du mir das jetzt fragst, Martin, weil es war wirklich so, dass ich versucht habe, mich daran zurückzuerinnern, wie ich den Gang vor den Spielern dann oder auch dem Coaching-Staff zugesehen habe und mir versucht habe vorzustellen, wie geht es denen jetzt gerade dabei? Und habe ein bisschen zurückdenken müssen dran, wie fühlt sich das wirklich an? Es ist ja schon eine lange Zeit her für mich. Und wie würde ich das vielleicht in Worte fassen? Das heißt, ich bemühe mich jetzt einfach einmal. Ich denke, also es ist irgendwo ein wirklich, wie du es angesprochen hast, Last von den Schultern. Also es ist eine Erleichterung definitiv zu spüren, weil wir haben oft genug in unseren vorherigen Podcasts darüber gesprochen, wie intensiv diese Phase ja doch war. Es wurde wirklich ausnahmslos jeden zweiten Tag gespielt und dann der psychische Druck, der dazukommt, wenn man dieses Ziel, was man sich vorgenommen hat, man möchte dem alles unterordnen und vom Privatleben bis Training, vom Schlaf, was man in seinen Körper auch hinein isst und was da alles dazugehört. Und dann schlussendlich ist man dann dort angekommen und das ist ein Hochgefühl auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite natürlich eine extreme Erleichterung. Und das kann einen schon einmal im ersten Moment auch verwirren, dass man nicht wirklich weiß, wie soll man jetzt mit dem umgehen. Und deswegen sprich es nochmal an, umso sympathischer war dieses erste Interview von Kapitän Manuel Canal, der das super in Worte zusammengefasst hat und auch die notwendigen Keypoints auch sofort hervorgehoben hat. Das habe ich sehr sympathisch empfunden.
Also alles andere als einfach ist, dann sofort nach Spielende auch Rede und Antwort stehen zu müssen, zu stehen und dann auch sinnvolle Dinge zu formulieren. Deswegen Hut ab vor all den Menschen und Athleten, die uns da über die gesamte Saison solche Interviews gegeben haben. Wenn jetzt aber die Meisterschaft endet und teilweise geht es ja dann für viele Cracks auch fast nahtlos weiter in Richtung Nationalteam. Wenn aber kein Nationalteam in Anführungszeichen hinten dran hängt, wie lang hast du auch gebraucht, um, egal wann die Meisterschaft zu Ende gegangen ist, für dich und deine Teams, um wirklich runterzukommen, wegzukommen?
Ja, das dauert schon eine Zeit lang. Ich kann jetzt das nicht sagen, wie viele Tage, wie viele Wochen, aber es braucht schon eine Zeit. Natürlich die Covid-Situation hat uns irgendwo hat auch den Gang vor dann wahrscheinlich einen Strich durch die Rechnung ein bisschen gemacht. Normalerweise, ich kann mich erinnern, wie wir damals die Meisterschaft in Linz gewonnen haben, da kommt ja ein Fest nach dem anderen, eins mit den Fans und eins nur als Mannschaft, eins mit den Sponsoren und dann vielleicht noch eins mit den Fans und dann wird man nochmal eingeladen vom Bürgermeister und lauter solche Sachen und irgendwo kommt man da auch nicht zur Ruhe. Auf der einen Seite will man das Ganze endlich einmal lernen zu genießen, auch mit den engsten Mitmenschen, mit der eigenen Familie und schauen, dass man da mal richtig von diesem körperlichen Stress, den man und auch von dem psychischen Stress, den man über Wochen über sich ergehen hat lassen müssen, sage ich mal, ablegt. Aber wie gesagt, jeder will dann ein Stück vom Kuchen haben und das zieht sich dann über einige Tage, beziehungsweise würde ich sagen vielleicht 14 Tage, bis das Ganze abflacht und dann kommt man sicher irgendwann einmal jeder auf seine eigene Art und Weise zur Ruhe. Ich war damals, glaube ich, schon ich war in den 30ern drinnen, das heißt, ich hätte auch nicht mehr so Gas geben können, wie wenn ich in den frühen 20ern gewesen wäre und wollte auch nicht mehr, sondern ich weiß, wie viel auch meine Frau, sage ich, dazu herbeigetragen hat, dass ich das alles so auf meine Art und Weise tun kann. Und natürlich möchte man das auch irgendwie zurückzahlen.
Wenn wir jetzt die Meisterschaft, die vergangene in der Betterdom Eishockey League Meisterschaft sein lassen und ein wenig vorausblicken, es hat sich seither ja schon recht viel getan, auch was der Markt beziehungsweise den Transfermarkt anbelangt. Es gab die Salzburger Blockbuster-Verpflichtungen rund um Vukovic, Loni, Nissner, Villach hat aufgestockt und Jamie Fraser dazu überredet, aus dem Retirement zu kommen. Auch in Linz sind schon die ersten Personalien definiert worden. Was ist dir bei den Verpflichtungen in den letzten Wochen aufgefallen? Was ist hängen geblieben? Was steht oder sticht für dich hervor?
Ja, ich glaube, du hast das vorweggenommen. Definitiv die Signings von Red Bull Salzburg. Die Tailoni für mich vermeintlich, also wahrscheinlich den besten Spieler der letzten Saison, unterzeichnet haben. Für mich war er echt, er war wahrscheinlich der Import in der Liga letztes Jahr. Alles, was der irgendwo angegriffen hat, nicht nur hat er produziert, aber ein extrem intelligenter Spieler, der sehr, sehr viel Gutes getan hat für die Vienna Capitals. Das ist natürlich ein großer Verlust für die Caps, den sich die Red Bull Salzburg haben schnappen können. Und noch dazu die Signings von, vergessen wir nicht, Peter Schneider, der zurückkommt nach Österreich. Freuen wir uns natürlich auch auf seine Präsenz wieder in der heimischen Liga. Und Benjamin Nissen und Ali Vukovic natürlich, das sind schon, ich würde nicht sagen österreichische Newcomer, aber das sind gute österreichische Spieler, die Salzburger auf ihre Seiten haben bringen können. Auf der anderen Seite schwächt das natürlich schon vor allem den Österreich-Sektor der Vienna Capitals. Da wird es interessant zu sehen, wie die das kompensieren werden und auch können.
Peter Schneider hätte ich tatsächlich fast vergessen, spricht wahrscheinlich nicht unbedingt für mein Erinnerungsvermögen, aber in der schieren Masse an hochkarätigen Verpflichtungen bei Salzburg darf er natürlich keinesfalls untergehen. Ist auch eine interessante Personalie, weil du aktuell mit ihm beim Nationalteam zu tun hast. Ist Peter Schneider so ein Spieler, der Salzburg genau das geben kann, was vielleicht auch im letzten Jahr gefehlt hat, nämlich einerseits auf dem Eis, aber vielleicht auch abseits des Eises?
Möglicherweise. Ich glaube, die Zukunft wird es uns zeigen. Peter Schneider ist definitiv ein Spieler, der weiß, wie man Tore schießt. Und das hat er in seiner Vergangenheit bewiesen. Auch letztes Jahr in Tschechien hat er wieder als zweitbester Torschütze, traue ich mich zu behaupten, in seiner Mannschaft abschneiden können. Also wir auf jeden Fall können uns freuen auf ihn in der heimischen Liga wiederum. Ob er diesen Part vom Eis weg auch übernehmen wird können, das wird sich weisen. Ich glaube, es ist zu früh, darüber jetzt zu sprechen. Ich denke schon, dass er ein Mensch ist, so wie ich ihn kennengelernt habe. Und das schätze ich auch sehr an ihm, dass es ein Mensch ist, der sich nicht nur mit Eishockey befasst, sondern der auch schon viel gesehen hat. Und einer, der einen irrsinnigen Antrieb mit sich bringt, der immer wieder gewinnen will, der auch wirklich in jedem Training alles mit sich bringt und in dieser Hinsicht sicher immer wieder als Vorbild vorangeht.
Jetzt ist er einer von vielen Cracks, die aktuell im Nationalteam in Slowenien im Einsatz sind. Es ist das Speed COVID-19 Tournament, quasi eine Ersatz BWM, die absolviert wird. Wir zeichnen dieses Gespräch am Sonntag auf. Erscheinen wird es dann am Dienstag. Das erste Spiel dieses Beat COVID-19 Tournaments ist gestern gegen Slowenien absolviert worden und mit 3:1 zu Ungunsten Österreichs ausgegangen. Was sind so die Takeaways aus dieser Partie?
Die Takeaways. Natürlich können wir jetzt rein allein über das Resultat sprechen, mit dem wir natürlich nicht ganz zufrieden waren. Wir haben uns sicher mehr erhofft, nicht nur wir als Coaches, sondern ich glaube die Spieler auch. Und somit ist das Resultat technisch uns nicht gelungen, das abzurufen, was wir wollten. Nichtsdestotrotz denke ich, wenn man das Gesamtbild der 60 Minuten ansieht, war es eine ausgeglichene Partie, die wir unter anderem auch hätten gewinnen können. Wir hatten sicher nicht den Start, den wir uns erhofft haben. Das war wahrscheinlich die größte Enttäuschung des gestrigen Spiels, war einfach die, dass wir nicht mit dieser Energie rausgekommen sind, ins Spiel gestartet sind, wie wir uns das erhofft hatten. beziehungsweise wie wir es auch schon gesehen haben von dieser jungen Mannschaft, die wirklich vorbildlich gearbeitet hat in den vergangenen 4-5 Wochen. Und das stimmt mich auf der einen Seite sehr, sehr positiv für unsere nächsten Aufgaben in diesem Turnier, weil ich weiß ganz genau, dass diese Mannschaft das auch besser kann und das auch besser tun wird. Und man ist zwar gestern in Führung gegangen, deswegen widerspricht sich das vielleicht ein bisschen, dass wir einen schlechten Start haben, aber es war wirklich so, wir hatten kein gutes erstes Drittel. Und obwohl wir in Führung gegangen sind, haben wir dann 3 Gegentore eingefangen und haben dann nicht mehr genug erzwingen können im Rest des Spiels, dass wir dieses Spiel nochmal drehen.
Das ist schon angesprochen. Es wird schon seit Wochen mit dem Team gearbeitet. Du bist im Coaching-Staff von Roger Bader und da auch sehr stark involviert, auch mit diesem Turnier, auch hinsichtlich der sich abzeichnenden Olympia-Qualifikation dann etwas später in diesem Jahr. Was sind gerade in diesem Camp, was sind gerade mit diesem sehr jungen Nationalteam die Fokuspunkte gewesen?
Ich glaube, das Hauptaugenmerk ist, dass wir überhaupt die Möglichkeit bekommen, dass wir hier spielen können. Ich wiederhole mich nur ungern, aber es ist wirklich eine sehr, sehr lange Zeit, dass wir das Nationalteam zusammen haben führen können. Und natürlich steht uns hier jetzt eine sehr, sehr junge Mannschaft zur Verfügung. Und ich betone es nochmal, die wirklich toll gearbeitet hat, die eine tolle Atmosphäre kreiert hat in den vergangenen Wochen. Und es macht wirklich sehr, sehr viel Spaß, mit den Jungs zu arbeiten. Und das sind natürlich neue Erfahrungen für viele dieser Mannschaft, für viele junge Spieler, die zum ersten Mal die Möglichkeit bekommen, Erwachsenenhockey auch hier auf internationaler Ebene zu spielen. Im Prinzip ist es nichts anderes als ein Ersatzturnier für unsere Weltmeisterschaft. Und das empfinde ich als positiv. Der Hauptaugenmerk ist, natürlich wird ein bisschen, einige Dinge werden vielleicht versucht oder werden ausprobiert. Aber im Endeffekt wissen wir, wie wir spielen wollen als Team Austria. Und es geht wirklich mehr darum, den Jungs die Möglichkeit zu geben, sich zu zeigen und hier gutes Eishockey zu spielen und immer wieder die Möglichkeit zu haben, das umzusetzen, was wir von ihnen fordern. Das ist ein aggressives, schnelles Spiel, das natürlich auch physisch sehr viel fordert und wir wollen mit 4 Linien spielen. Roger Bader hat auch vor, mit drei Blöcken in Überzahl zu performen. Das war vielleicht gestern noch nicht so ersichtlich, dadurch, dass wir nur eine Powerplay-Situation hatten. Aber ich glaube, über den Fortlauf des Turniers wird sich diese Mannschaft steigern können und wird noch gute Leistungen abrufen können.
Du hast es angesprochen, die Fortdauer des Turniers, die Schlagzahl wird hoch bleiben, 4 Spiele in den nächsten 5 Tagen. Was muss aus deiner Sicht passieren, dass man unabhängig von den Ergebnissen, und mir ist schon klar, Eishockey ist ein ergebnisorientierter Sport, aber versuchen wir es außen vor zu lassen, was muss passieren, dass du am Ende dieses Turniers, am Ende der nächsten 4 Spiele sagen wirst, das war eine gute Woche für Team Austria?
Ja, man darf mich da wirklich nicht falsch verstehen. Natürlich zählt das Ergebnis sehr, sehr viel für uns. Und deswegen war das schon enttäuschend gestern für uns Coaches auch, dass wir das Spiel gegen unseren Nachbarn da verloren haben. Aber auf der anderen Seite hat Slowenien ein gutes Spiel gemacht. Für uns war das erste Drittel nur suboptimal. Und dann war es ein ausgeglichenes Spiel. Ein Hackerl nach dieser Woche machen zu können, im positiven Sinne, denke ich, müssen wir wirklich, du hast es angesprochen, mit 4 Spielen in 5 Tagen, das ist eine Packung. Die Schlüssel werden sein, dass wir wirklich mit vier Linien spielen können. Wir haben gestern Benny Baumgartner leider verloren mit einer Oberkörperverletzung. Somit fällt schon ein Spieler frei. Wir haben 2 Spieler überzählig im Sturm. Somit hoffen wir natürlich nicht, dass noch mehr passieren wird, dass wir immer diese 4 Linien bringen können. Das erlaubt uns, dass wir das Tempo hochhalten können, dass wir unseren Spielstil weiter in diesem doch intensiven Programm auch spielen können. Wir wollen aggressiv spielen, wir wollen vor allem die Gegner unter Druck setzen und das nicht nur einen Wechsel, sondern über 60 Minuten. Und dann dann geben wir uns sicher wieder eine sehr gute Chance, dass wir auch ein positives Ergebnis erzielen. Das ist uns gestern einfach nicht von Anfang an zu gut gelungen. Es war auch teilweise nur Flashes im Spiel, wo uns das gelungen ist, dass wir gute Phasen hatten. Aber es war nicht so, dass wir den Gegner jetzt eine Periode vollkommen unter Druck haben setzen können. Und das erhoffen wir uns natürlich in den nächsten Spielen.
Rein, was die Qualität der Gegner anbelangt, könnte man vorstellen, dass der eine oder andere Eishockey-Fan zu Hause sich schon den 21. Mai und dort auch den Gegner, nämlich Frankreich, rot im Kalender markiert hat. Ist das auch das Spiel, das am meisten Aussagekraft haben wird, oder werden von dir und dem Staff und auch den Spielern alle Spiele in diesem Turnier gleich behandelt?
Ja, wir müssen da definitiv als Beispiel vorangehen, Martin. Das ist sonst entsteht hier ein falscher Mindset, meines Erachtens. Ja, wir sind vielleicht gewohnt gewesen, in den letzten paar Wochen gegen Tschechien zu spielen, gegen die Slowakei zu spielen, und haben dann doch einige Wochen kein Spiel gehabt. Aber hier jetzt an die Sache zu gehen und sagen, wir spielen jetzt nur gegen Polen und so, das wäre die absolute falsche Message. Und so soll es auch nicht sein. Viel wichtiger ist der Fokus auf unsere eigene Leistung, auf die Dinge, die wir tun wollen, wie ich es angesprochen habe, dass wir schnell spielen wollen, dass wir aggressiv spielen wollen, dass wir so wenig Zeit wie möglich in der eigenen Zone verbringen wollen, weil wir gut aus der eigenen Zone herausspielen und den Gegner in ihrer defensiven Zone immer wieder unter Druck setzen und so Chancen erarbeiten, so auch Special Teams erarbeiten, so Powerplays erarbeiten, und das ist für uns im Fokus, nicht wer uns gegenübersteht. Sollten wir das verkörpern, dann sind wir sicher auf dem Holzweg als Coaches, und das wird uns keinesfalls, sage ich, widerfahren. Für die Spieler ist es ganz, ganz wichtig, dass sie jeden Gegner gleich spielen, weil das ist das, wie wir Österreich verkörpern wollen, wie wir das österreichische Nationalteam vertreten wollen. Und das ist viel, viel wichtiger, als wir uns gegenüberstehen.
Jetzt hast du schon ein paar spannende Dinge angesprochen, auch was deine Arbeit als Coach im Nationalteam anbelangt. Es wird dann neben deiner Tätigkeit als Puls24 Eishockey-Experte und dann auch dein Begleiten der NHL-Playoffs sehr bald sehr ernst für dich werden in deinem neuen Brotberuf oder Hauptberuf, wenn man so will, nämlich als Head Coach der Steel Wings in Linz. Wie sehr kannst du dich neben allen Dingen, die sonst noch so passieren, bereits auf diese Aufgabe fokussieren?
Ja, so gut wie es möglich ist. Der Tag hat 24 Stunden und natürlich ist einiges parallel im Moment bei mir am Laufen. Das ist auf der einen Seite nichts Neues, aber natürlich stehe ich jetzt einer neuen Aufgabe hier gegenüber, und die ist auf der einen Seite spannend. Auf der anderen Seite ist es nicht das Einzige, worauf ich mich jetzt konzentrieren muss, aber natürlich muss ich dem auch sehr viel Zeit widmen. Das bedeutet sehr viel Telefonieren auf meiner Seite. Wir versuchen wirklich bei den Steel Wings hier jetzt im konstanten Austausch mit meinem Assistant Harald Pschernik und mit dem Verantwortlichen, vor allem Roman Walland, eine Mannschaft zusammenzustellen. Das habe ich in diesem das habe ich eigentlich so selbst noch nie machen müssen. Und somit ist das recht spannend. Das erste Mal da, dass ich mir jetzt da ein bisschen schlau mache, wie geht man da an die Sache. Es ist sicher nicht so, wie es viele Coaches kennen, dass man hier seine Mannschaft nach Belieben zusammenstellen kann, weil uns hier einfach vielleicht teilweise auch die Ressourcen fehlen. Aber umso spannender macht es das Ganze, dass man unter den Umständen versucht, die bestmögliche Mannschaft zu stellen, beziehungsweise einfach einmal im Hauptfokus, welche Spieler könnten uns zur Verfügung stehen, wie können wir Einigungen treffen, wie kann man erstmal Kontakt aufnehmen und den Jungs beziehungsweise auch den Agents vermitteln, hey, wir hätten Interesse, dass wir mit den Jungs zusammenarbeiten, und dann gilt es natürlich ab August, meine Mannschaft zu formen. Das eine ist natürlich, Spieler zu sammeln. So macht es im Moment den Anschein. Und dann gilt es daraus, eine Mannschaft, ein Kollektiv zu formen. Das wird dann noch die umso größere Challenge. Aber ja, es macht eigentlich relativ viel Spaß. Es ist viel Arbeit, aber es ist definitiv spannend.
Nimm uns doch mal mit in diesen Prozess. Du bekommst diese für dich neue Aufgabe überantwortet, quasi Head Coach sein zu müssen bei den Steel Wings. Was sind für dich die ersten Schritte gewesen, nachdem diese Nachricht publik geworden ist?
Also zuerst einmal, die ersten Schritte waren, einen Plan zu erstellen mit den Verantwortlichen. Ich habe Roman Walland und Konrad Lingner, ist da auch einer davon. Mein Bruder ist auch im Vorstand des Steel Wings natürlich und auch mit Harald Czernik, der mein Assistant Coach ist, der mich da auch sehr, sehr gut unterstützt, einmal zusammenzusetzen und, sage ich mal, die ersten Schritte zu besprechen. Das war mal das Wichtigste, damit man ein Konzept erarbeitet, wer, okay, was ist jetzt notwendig, was ist Nummer eins auf unserer Liste und um was müssen wir uns kümmern. Und was ist auch mein Aufgabengebiet jetzt in dieser Offseason? Mein Aufgabengebiet war sehr klar definiert, in dem, dass ich versuche, so viele Spieler wie möglich zu kontaktieren, die für uns interessant sind und schauen, ob wir mögliche Einigungen mit ihnen finden können. Und diese Kontaktaufnahme, die ist immer noch im Laufen, mit anderen Coaches sich auszutauschen, weil man doch nicht immer alle Spieler schon selbst gesehen hat, weil es ja hier um viele, viele junge Spieler sich auch handelt. Und da Feedbacks einzufordern von anderen Coaches, von anderen Leuten, die schon mit diesen Jungs gearbeitet haben und so weiter. Und das, das verlangt natürlich sehr, sehr viel Telefonieren. Und wie gesagt, das ist etwas, was ich so noch nie getan habe. Und ist ein bisschen Neuland. Aber es macht Spaß.
Jetzt gibt es gerade bei neuen Trainern und neuen Jobbesetzungen oder Postenbesetzungen ganz viele bedeutungsschwangere Worte wie Philosophie und Handschrift und dergleichen. Nichtsdestotrotz hat das schon auch was für sich, weil mich interessiert, wie du versuchen wirst, es als neuer Trainer anzulegen oder als Neo-Head-Coach. Was sind bei dir die Dinge, die du versuchst zu forcieren, die dir wichtig sind beim Teambuilding beziehungsweise der Zusammenstellung der Mannschaft?
Ja, das ist eine sehr breite Frage, würde ich sagen.
Wir haben Zeit.
Ja, es ist definitiv das, was mir wahrscheinlich, manchmal sitze ich da und denke einfach über genau dieses Thema nach und dann vergehen einfach Minuten und vergehen einmal eine halbe Stunde. Und das ist ja das, glaube ich, warum ich diese Herausforderung auch annehmen will. Und was spannend sein wird zu sehen, wie ich mit verschiedenen Situationen umgehe. Ich glaube, ich hab jahrelang selber gespielt, ich habe gewusst, was ich brauche als Spieler und da gilt es irgendwie den Mittelweg zu finden. Ich kann definitiv, meine Frau ist witzig, ich spreche mit Reinhard Diewes hier sehr, sehr viel beim Nationalteam und wir tauschen uns sehr viel aus über verschiedenste Dinge. Er hat eine großartige Karriere gehabt und da sehr, sehr viele guten Coaches gespielt und wir haben immer einen sehr, sehr wertvollen Austausch, den ich sehr schätze. Aber um zurückzukommen, es ist so, meine Frau sagt mir oft, erwarte nicht von anderen die Dinge, die du von dir selbst erwartest. Und das ist am Anfang möchte ich zu meiner Frau immer sagen, was redest du denn da überhaupt? Das ist keine Ahnung, aber sie könnte nicht mehr recht haben. Hier den Mittelweg zu finden, wird ein absoluter Key-Faktor sein für mich. Nicht jeder kann so sein wie ich und das müssen sie auch nicht sein. Jeder hat seine eigenen Qualitäten, aber grundsätzlich müssen wir dann schon oder muss ich festlegen, wie wollen wir sein als Mannschaft, wie wollen wir arbeiten als Mannschaft und den Weg gilt es für mich voranzugeben. Voranzugehen. Es wird sich sehr, ohne harte Arbeit hat es bei mir nichts gegeben und ohne harte Arbeit gibt es bei erfolgreichen Mannschaften nichts. Und das muss uns relativ schnell bewusst werden, dass wir einfach keine Zeit haben, irgendwo Zeit zu verschwenden oder ein Training auszusetzen oder ein Training zu verschwenden. Wenn wir arbeiten, dann wollen wir konstruktiv arbeiten und dann wollen wir uns mit einem Mindset bestücken, wo wir sagen, wir haben heute eine Möglichkeit, in der wir uns verbessern wollen. Und wenn wir das schaffen, dann ist schon mal ein riesen Grundstein gelegt, ob uns das von Anfang an gelingt, das hängt natürlich schon davon ab, wie sind die Charaktere, beziehungsweise viel, viel weiter davor gilt es einfach einmal, diese Beziehungen aufzubauen mit den Jungs. Ja. Wie ticken sie, wie kann ich mit ihnen, auf welcher Ebene kann ich mit ihnen kommunizieren, und dementsprechend merkt man schon, wenn man da zu viel über das Ganze nachdenkt, dann kann das sein, dann kommt einem das so vor wie, puh, wie soll ich denn das überhaupt alles schaffen? Ja? Und da kehre ich dann meistens immer wieder zurück, sage ich, okay, Phil, aber auf der anderen Seite musst du einfach du selber sein, und das ist das Allerwichtigste. In dieser Aufgabe muss ich so sein, wie ich bin, und wenn es mich juckt, dann kratze ich mich, du weißt, wie ich denke. Und wenn ich das dann so lebe, dann werde ich sicher meine Fehler machen, werde aus denen dann auch lernen, weil ich doch ein Mensch bin, der versucht, immer wieder regelmäßig zu reflektieren. Und das ist dann schlussendlich auch meine Entwicklung als Coach, und auf die freue ich mich.
So, das Greg Carell vor ein paar Wochen bei Hockey O'Clock mit Martin Pfanner schon angesprochen, so wirklich das Eishockey-Rad in Anführungszeichen lässt sich schwer neu erfinden. Es gibt einfach nur paar Dinge müssen alle gleich machen, was System und Philosophie auch anbelangt. Da gibt es jetzt nicht irgendwie die große Revolution. Wie versuchst du das anzulegen? Hast du ein spielerisches Konzept, das du versuchst, der Mannschaft beizubringen, oder versuchst du erst die Mannschaft zusammenzustellen, um dann anhand der Personalien ein spielerisches Konzept zu entwickeln? Wie funktioniert das genau?
Ja, das habe ich am Anfang gemeint, wie ich gesagt habe, es ist vielleicht nicht so, wie es die meisten Coaches kennen, dass sie jetzt eine Mannschaft formen können für diese Position. Benötige ich eventuell diesen Spieler und diese Fähigkeiten. Für mich gilt es jetzt in erster Linie, einfach einmal eine Mannschaft zu stellen, um mit der dann bestmöglich zu arbeiten. Aber natürlich will man eine Art und Weise, wie man spielen will, installieren in der Mannschaft. Ich glaube, zuerst muss man sich einmal Gedanken machen, was hat man an Material zur Verfügung? Wie ist das etwas, was die Mannschaft umsetzen könnte? Und dann haben wir oft drüber gesprochen, Martin, für mich führt einfach an der Physis nichts, kein Weg vorbei. Es hat noch nie eine Mannschaft Erfolg gehabt, weil sie gesagt haben, hey, unser System war unglaublich, aber fit waren wir überhaupt nicht. Also jede Mannschaft, die schlussendlich etwas Großes erreicht hat, hat viel schwitzen müssen, hat hart arbeiten müssen dafür und hat auch Opfer bringen müssen dafür. Und das macht es ja dann am Ende auch so speziell, und das gilt es einmal in erster Linie zu vermitteln, und daran gilt es, an die Arbeit zu gehen. Und natürlich versucht man nebenan, man darf das jetzt nicht missverstehen, eine Struktur im Spiel ist absolut notwendig. Aber die Struktur kann nur dann bestmöglich umgesetzt werden, wenn die Jungs von A nach B kommen. Und da ist sicher ein großer Hauptaugenmerk. Wir haben auch mit dem Sommertraining schon angefangen und probieren da die Jungs in der Offseason, zumindest die bei uns mittlerweile auch schon die Einigungen getroffen haben, schon in den Sommermonaten zu belasten und vorzubereiten für das, was wir vorhaben.
Jetzt gab's im Linzer Eishockey dieser Tage, die vergangenen Wochen, ein paar Umwälzungen auch auf höchster Black Wings Ebene. Jetzt ein paar neue Personalien bestimmt worden, beziehungsweise vorne dran. Gab's schon für dich Gespräche über eine etwaige Kooperation, oder ist das etwas, das noch bevorsteht oder auf anderen Ebenen geführt wird?
Ja, das ist definitiv ein Thema, das von anderen Leuten behandelt wird. Das von mir fällt auch nicht in mein Aufgabengebiet. Mein Aufgabengebiet beschränkt sich größtenteils auf das Sportliche. Natürlich ist es in unser aller Sinne, dass es eine Kooperation gibt, nicht zuletzt, um jungen Spielern natürlich auch eine Perspektive geben zu können, nach oben spielen zu können. Aber wie da die Pläne ausschauen und wie der Jetztstand ist, kann ich überhaupt nicht beurteilen. Ist auch etwas, wo ich nicht unbedingt involviert sein muss und will, sondern konzentriere mich da definitiv auf das, dass ich versuche, eine Mannschaft zu formen und das überlasse ich den Verantwortlichen.
Wir können festhalten, der Wunsch einer gewissen Durchlässigkeit, dass dann auch deine Cracks bei der Dome Eishockey League Luft schnuppern dürften, der wäre vorhanden.
Naja, ich glaube, man will und sollte hier nicht die Tür zumachen, aber Fakt ist trotzdem, dass es zu einer Kooperation in der Vergangenheit gekommen ist, die nicht wirklich so funktioniert hat, wie sich die Verantwortlichen das vorgestellt haben. Und dementsprechend muss man jetzt abwarten, was die nächsten Schritte sind. Ja, und wie gesagt, ich kann auch nicht beurteilen, wie der Jetztstand ist. Und das ist eine Frage, die ich so in dem Sinne nicht beantworten kann.
Deswegen kommen wir zu einem Thema, einer Frage, die du bestimmt beantworten kannst. Freue mich immer noch extrem, dass Hockey O'Clock quasi exklusiv den großen nächsten Karriereschritt von Jürgen Penker vermelden durfte. Er wird Europa-Scout für die Florida Panthers. Und als du davon erfahren hast, und das wissen jetzt vielleicht nicht alle, aber du und Jürgen Penker, ihr seid sehr close. Was war deine Reaktion auf Jürgen Penkers Engagement?
Ja, wie war meine erste Reaktion? Zuerst einmal muss ich sagen, natürlich, der Jürgen ist ein sehr, sehr guter Freund von mir. Und wir verbringen auch vom Eishockey weg eigentlich ja, so viel Zeit wie möglich. So viel ist es dann doch wieder nicht mehr, weil wir recht busy sind. Und er hat jetzt eine weitere Aufgabe mit diesem Florida-Job. Und natürlich habe ich mich irrsinnig gefreut für ihn. Es ist ja, man kann es ihm nur gönnen. Irgendwie hat er sehr, sehr viel auch investiert in das und hat jetzt wirklich da aus dem Nichts irgendwo einen Anruf bekommen und freue mich irrsinnig, dass das für ihn aufgegangen ist und dass das jetzt wirklich was geworden ist, eine neue Aufgabe, die ja auch noch wachsen kann in der Zukunft und ja, freue mich irrsinnig für ihn, nicht nur, weil er ein guter Freund ist, aber weil ich auch weiß, wie ernst er seine Arbeit nimmt und was er eigentlich auch für ein toller Coach ist.
Was bedeutet das für den Eishockey-Standort Österreich, wenn auf einmal österreichische Trainer, die auch hier ausgebildet und bis zum gewissen Grad sozialisiert worden sind, auf einmal am NHL-Radar aufschlagen?
Na, ich glaube, das ist ein Big News, zumindest für mich. Und das bringt irgendwo Österreich auf die Eishockey-Weltkarte. Und das ist ja was Cooles. Das zeigt auch, dass mittlerweile haben wir doch einige Österreicher, die auch im Ausland vertreten sind. Wir schauen in die Schweiz mit Alex Melitzer und wir schauen auch nach Bern. Und wir haben dann jetzt Jürgen Penker und wir haben Harry Lange, der in Deutschland ist. Also wir haben gute Leute, die auch Ansehen bekommen, außerhalb der österreichischen Grenzen. Und das ist was Schönes. Ich habe dann doch recht viel Zeit nach meiner Karriere, mit den Anfangsjahren meiner Coaching-Karriere, möchte ich jetzt sagen, im U20-Nationalteam mit Jürgen Penker. Wir waren in Schweden gemeinsam, in Dänemark. Und das war irgendwo überall, wo man hinfährt, zu jedem Turnier, kennt der Jürgen irgendwo irgendwen. Ja, er hat auch in ausländischen Ligen gespielt, vielleicht nicht ganz so lang, aber trotzdem hat er irgendwo ein gewisses Netzwerk hat sich dann entwickelt. Es war wirklich beeindruckend, wie viele Leute er überall dann kennt auf der ganzen Welt. Und das war schon irgendwie beeindruckend. Zeigt auch natürlich, dass die Leute gern mit ihm zusammenarbeiten. Und umso mehr ist es, ja, ich glaube, für ihn ist es endlich einmal so eine Anerkennung, dass er gute Arbeit macht und diese Anerkennung dann noch aus der besten Liga der Welt zu bekommen, das ist natürlich, da kann man nur den Hut ziehen. Und nochmal möchte ich es betonen, ich freue mich unheimlich für den Buben.
kann man kein besseres Schlusswort vorstellen. Am Ende einer langen Podcast-Saison, auch für dich, du warst teilweise Dauergast, vor allem in den Playoffs, als deine Einsätze dann immer auf einen Sonntag gefallen sind. Weitere Einsätze wird es natürlich auch beim NHL Matchday auf Puls 24 geben. So schon kommende Woche. Wer weiß, ob uns da vielleicht nicht sogar ein kleiner Doubleheader erwartet. Wir warten mal gespannt, was die NHL alles über den großen Teich schickt und Puls 24 tatsächlich verwerten kann. Fix ist, es gibt dich nicht nur bei Hockey O'Clock dann auch im kommenden Jahr, in der kommenden Saison zu hören, sondern jetzt vor allem im Rahmen der Stanley Cup Playoffs zu sehen. Darauf freue ich mich außerordentlich, wie immer schön, mit dir über Eishockey plaudern zu dürfen.
Ja, danke Martin. Auch mich hat es gefreut, mit dir wieder zu plaudern und freue mich natürlich genauso wie dir auf die Stanley Cup Playoffs jetzt. Es ist ja nochmal a different beast und das mit dir auch begleiten zu können, das wird sicher wieder Gaude und ich freue mich schon drauf.
Wunderbar. Das war Hockey O'Clock in Folge 47. Kommende Woche gibt es natürlich auch wieder eine neue Podcast-Folge. Dort dann der große NHL-Breakdown pünktlich zur ganz heißen Phase von Runde 1 der Stanley Cup Playoffs. Das Ganze mit niemand geringerem als dem Ex-Florida Panthers Head Coach und General Manager Tom Rowe. Bis nächste Woche. Von